Sie hören den Klimakompass mit Claudia Kempfert. Eine Produktion von 22 Film.
Herzlich willkommen zum Klimakompass mit Claudia Kempfert. Wir sprechen über die Klimakrise und wie wir als Gesellschaft mit ihr umgehen. Neue Folgen gibt es im Zwei-Wochen-Takt immer Donnerstag nachmittags. Ich bin Dr. Dennis Eckmeier, Wissenschaftsredakteur bei der 22 Film GmbH, wo wir seit über 10 Jahren Wissenschaft kommunizieren. Ich spreche in diesem Podcast mit Energieökonomin Professor Dr. Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Außerdem ist sie Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hallo Frau Kempfert.
Ja, hallo.
In dieser Folge sprechen wir wie immer über 3 verschiedene Themen. Das erste wären die neuen Sanktionen der USA gegen russische Ölfirmen. Dann möchten wir über grünen Wasserstoff sprechen und wie er wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Und zum Abschluss haben wir noch eine Publikumsfrage zum Thema Diskussionen mit Klimaleugnern. Wenn Sie auch eine Publikumsfrage haben, dann können Sie uns die schicken, und zwar an die E-Mail-Adresse klimakompass@22.film oder Sie schreiben es uns einfach in die Kommentarspalten auf YouTube und Spotify. Da können Sie auch Feedback hinterlassen. Die E-Mail-Adresse und weitere Informationen und Quellen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Viele Monate hat er gezögert. Jetzt verhängt Trump Sanktionen gegen russische Ölfirmen. Frau Kempfert, wie genau sehen diese Sanktionen eigentlich aus?
Naja, die US-Sanktionen, also die USA, haben jetzt zuletzt gezielte Strafmaßnahmen oder planen gezielte Strafmaßnahmen gegen große russische Energiekonzerne wie Rosneft und Lukoil zu verhängen. Und die umfassen letztendlich das Einfrieren von Vermögenswerten dieser Unternehmen in den USA, aber auch das Verbot von Geschäften, auch die Finanzierung oder Versicherung durch US-Unternehmen. Und auch insbesondere Sekundärsanktionen, also Strafen gegen ausländische Banken oder und auch Firmen, die trotzdem Geschäfte machen mit eben diesen sanktionierten russischen Unternehmen. Und Ziel ist es tatsächlich, den internationalen Handel Russlands oder Ölhandel in erster Linie Russlands zu behindern, indem auch Reedereien, Finanzinstitute oder Versicherungen abgeschreckt werden. Und das ist letztendlich das, was glaube ich, hier gemacht werden soll. Und genau.
Das heißt also, es geht also gar nicht so sehr darum, wenn wir in der EU davon hören, Sanktionen gegen Ölfirmen von Putin, dann heißt es ja immer, wir kaufen das Öl nicht mehr. Aber die USA kaufen wahrscheinlich auch gar nicht so viel Öl aus Russland, oder?
Nee, die kaufen so gut wie gar kein Öl aus Russland. Also bis 2022 haben sie noch immer noch so kleinere Mengen importiert, aber mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Also die haben die Importe insbesondere zu Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eingestellt, und die USA sind heute weitestgehend energieautark. Also die können sich diese Sanktionen jetzt auch gegen russisches Öl leisten, im Gegensatz auch zu vielen europäischen Staaten, die ja auch noch teilweise immer noch abhängig sind.
Ja, auch die EU hat ja jetzt härtere Sanktionen beschlossen. Die treten allerdings erst 2027 ein. Wieso ist das denn eigentlich noch so, dass wir überhaupt noch fossile Energieträger aus Russland importieren nach Europa?
Ja, also es ist noch immer so, dass wir in der Tat ja einige Länder haben, die russisches Öl importieren, auch noch eine gewisse Abhängigkeit da ist, und letztendlich die EU ja auch schrittweise ein umfassendes Energiesanktionsregime erst aufgebaut hat. Also so ein Importverbot für russisches Erdöl über den Seeweg gibt es ja seit Dezember 2022. Und es gibt auch diese Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel für russisches Öl, das über Drittländer gehandelt wird, und Sanktionen gegen Tanker und auch Schattenflotten, die Öl heimlich umleiten, und Finanz- und Technologiebeschränkungen auch für russisches Öl- und Gaskonzerne. Also diese Maßnahmen wirken zwar spürbar, aber es gibt ja noch immer im Moment auch Russland, oder Russland versucht zeitgleich auch Sanktionen über Scheinfirmen, so Reflagging und auch Zwischenhändler zu umgehen. Und all das macht es noch immer sehr schwierig, dass diese Sanktionen umgesetzt werden. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es da auch noch teilweise Abhängigkeiten gibt und unterschiedliche Interessen innerhalb Europas.
Aber die Zielsetzung ist ja, dass Russland insgesamt weniger Öl verkaufen kann, auch bei diesen Sanktionen, damit Russland halt weniger Geld bekommt. Aber können die sich nicht einfach umdrehen und das dann nach China und Indien verkaufen? Ich meine, über Umwege können sie halt auch immer noch in die EU verkaufen, aber mit China und Indien, da haben sie ja generell weniger Probleme, oder?
Ja, also Trump hat ja auch so lange gezögert in der Vergangenheit, weil er immer noch Rücksicht genommen hat auf insbesondere internationale Partner wie China und Indien, die weiterhin ja russisches Öl kauften, und er darauf auch noch immer Rücksicht genommen hat. Also grundsätzlich gesehen kann Russland das Öl eben teilweise nach China und Indien verkaufen. Das tut er ja jetzt, oder tut Russland absolut. Aber China und Indien sind letztendlich derzeit auch zu den größten Abnehmern russischen Öls geworden, aber, und das gehört dazu, zu deutlich niedrigeren Preisen. Also hier müssen ja Umwege genommen werden, höhere Transportkosten sind die Folge, Preisabschläge, also hier verliert Moskau Milliarden auch an Einnahmen. Und wenn jetzt die USA auch noch Sekundärsanktionen auch gegen Banken und Versicherungen durchsetzen, dann die auch solche Geschäfte ja noch ermöglichen, dann wird auch der Absatz noch schwieriger und letztendlich auch noch teurer.
Das klingt ja schon mal super, aber kann das auch den Waffenstillstand erzwingen? Also Trump hat ja versucht, einen Waffenstillstand herbeizuführen, indem er einfach gesagt hat, hier Putin, jetzt hör mal auf für eine Weile. Das hat nicht geklappt. Und deshalb kommen jetzt diese Sanktionen mit etwas Verspätung. Glauben Sie, dass man so den Waffenstillstand hinbekommen kann?
Also ich halte das eher für schwierig, dass man darüber den Waffenstillstand hinbekommen kann, denn klar ist es so, dass Russland einen Teil der Einnahmen verliert über diese härteren Sanktionen und damit auch Geld verliert letztendlich und damit auch weniger Möglichkeiten hat, einen Krieg zu finanzieren. Aber grundsätzlich gesehen gibt es ja ganz andere Ambitionen dahinter, warum Russland noch immer diesen Krieg haben wird und auch weiter fortführen wird. Also da wird es noch mehr Schritte aus meiner Sicht geben müssen, um wirklich einen Krieg nicht mehr stattfinden zu lassen oder diesen Krieg nicht mehr stattfinden zu lassen. Aber es ist ein wichtiger Schritt, denke ich, in die richtige Richtung, dass zumindest ein Teil der Einnahmen wegbrechen.
Nun, was passiert denn eigentlich an den Ölquellen? Wenn Russland jetzt kein Öl mehr verkauft oder weniger Öl verkauft, wird das Öl dann wirklich nicht mehr gefördert? Ich stelle mir das schwierig vor, so eine Quelle einfach dicht zu machen. Geht das?
Nein, auf jeden Fall nicht sofort. Also Ölquellen lassen sich nicht einfach an- und abschalten wie so ein Wasserhahn oder so. Also wenn Russland jetzt weniger exportiert, dann kann die Förderung kurzfristig etwas gesenkt werden oder auch zwischengelagert werden, beispielsweise in Tanks. Aber ein dauerhaftes Abstellen ist technisch und wirtschaftlich schwierig. Also viele Felder verlieren ja auch an Druck, wenn sie stillgelegt werden, und sind dann später auch nur mit sehr hohem Aufwand wieder nutzbar. Und deswegen versucht Russland ja meist auch neue Abnehmer zu finden. Das hatten wir ja gerade schon, wie Asien beispielsweise, statt eben auch die Förderung zu drosseln. Und diese Sanktionen, die führen seltener zu weniger Produktion. Reduktion, sondern eher zu einem Preisverfall oder eben auch die Umwege, die wir schon gesehen haben, auch in der Vergangenheit, und Einnahmeverluste für den russischen Staatshaushalt.
Wenn wir jetzt in der EU weniger Öl importieren, wie können wir das denn ausgleichen? Ich meine, wir brauchen das ja für irgendwas, für Energie zum Beispiel.
Ja, also wir importieren, oder auch Deutschland importiert ja auch schon seit einiger Zeit das russische Gas aus anderen Ländern. Also insbesondere Norwegen hat sich der Anteil ja deutlich erhöht. Und die USA, also die springen ja auch ein als Lieferant. Libyen, Kasachstan, UK teilweise oder eben auch ein bisschen der arabische Raum. Also das ist das eine, dass wir aus anderen Ländern Öl importieren, aber wichtig ist natürlich auch, dass wir wegkommen vom Öl. Also jegliches Öl, was wir nicht verbrauchen, ist auf jeden Fall besser. Dass wir beispielsweise die Wärmewende umsetzen, die Häuser besser sanieren und weggehen da auch vom Heizöl oder in der Verkehrswende einfach wegkommen vom Öl und da auf ÖPNV und so weiter umstellen, Elektromobilität und so. Also dass man da auch dann eine wirtschaftliche und sicherheitspolitische Unabhängigkeit hat. Ich glaube, das haben wir da ja gelernt, dass eben so eine Abhängigkeit verwundbar macht und die Geopolitik uns hier eines Besseren belehrt hat.
Ja, ja, diese Abhängigkeit ist ja auch das große Thema eigentlich die ganze Zeit schon, wenn wir darüber nachdenken, dass wir die ganze Zeit Ressourcen aus Russland kaufen mussten, weil wir uns so sehr darauf versteift haben, das aus Russland zu beziehen. Wenn wir jetzt aber auf erneuerbare Energien und Elektromobilität, die Sie angesprochen haben, schauen, dann zeichnet sich da ja ein ab, dass Photovoltaikanlagen und so und Elektroautos immer mehr aus China kommen. Erzeugt das nicht eine neue Abhängigkeit?
Ja, teilweise ja, aber deutlich anders als bei Öl und Gas ist diese Abhängigkeit nicht technologisch, sondern eher geopolitisch. Also China dominiert ja heute die Produktion insbesondere vieler Solar-, aber Batterie- und auch Rohstoffkomponenten. Das ist schon ein Risiko, aber kein Naturgesetz, muss man an der Stelle sagen. Europa könnte ja auch eigene Lieferketten aufbauen, das Recycling vor allen Dingen stärken und Produktion diversifizieren, würde ich sagen. Die Skandinavien oder auch Südeuropa, Kanada, die könnten ja auch Rohstofflieferanten sehr viel stärker sein. Und wichtig ist, dass wir nicht eine neue fossile Abhängigkeit zurückverfallen, sondern strategisch investieren in eigene Fertigung, aber auch in Kreislaufwirtschaft, in Innovation. Und so wird die Energiewende langfristig auch, würde ich sagen, zu einer echten Souveränität, also ökologisch, ökonomisch und politisch, damit wir eben nicht so stark von China abhängig sind, gerade in der Zukunft.
Also nicht nur ein Mittel, um Putin auf die Finger zu klopfen, sondern auch ein zukunftsweisendes Mittel, sowohl gegen die Klimakrise als auch für mehr geopolitische Unabhängigkeit.
Absolut. Jeder Liter Öl und jedes Kubikmeter Gas, würde ich sagen, den wir ersetzen, das entzieht autoritären Regimen Einnahmen und erneuerbare Energien, Elektrifizierung oder auch Effizienz, das machen Europa souveräner, wirtschaftlich, technologisch, politisch. Und ich würde auch sagen, dass jetzt die Energiewende hin zu einer dezentralen, klimaneutralen Infrastruktur, das stärkt letztendlich Resilienz und auch die Krisenfestigkeit. Und da müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht neue Abhängigkeiten schaffen, also gerade durch Wärme und durch eine Wärmewende oder Verkehrswende. Da würde ich sagen, das sind wirklich der Umstieg hin zu erneuerbaren Energien, so muss man sagen, sind Friedens- und Freiheitsprojekte. Und wer sie blockiert, der stärkt letztendlich auch die fossilen Abhängigkeiten. Und wer sie beschleunigt, der stärkt Europas Sicherheit und Souveränität und auch Zukunftsfähigkeit.
Falls Ihnen, liebe Zuhörer, dazu eine Publikumsfrage einfällt, dann schreiben Sie uns doch einfach an die genannte E-Mail in den Shownotes oder in die Kommentare. Bevor wir zur Publikumsfrage für diese Folge kommen, möchten wir erst nochmal über eine weitere Energiequelle sprechen, nämlich über grünen Wasserstoff. Grüner Wasserstoff gilt als einer der Energieträger der Zukunft. Das hat vor allem damit zu tun, dass es ein erneuerbarer Energieträger ist, der keine schädlichen Emissionen verursacht. Außerdem hat er im Vergleich zu Batterien eine hohe Energiedichte. Und das ist genau da gut, wo man schnell viel Energie freisetzen muss und wo es ums Gewicht geht, zum Beispiel in Flugzeugen. Wasserstoff hat aber auch Nachteile. Man kann ihn zum Beispiel nicht einfach aus der Erde holen oder man stellt sich in Licht oder in den Wind und dann hat man Wasserstoff. Stattdessen müssen wir erneuerbaren Strom benutzen, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Das ist eine sehr energieintensive Art und Weise, an Wasserstoff zu bekommen. Aber es ist die einzig grüne Art und Weise, um an Wasserstoff zu kommen, soweit ich weiß. Und insgesamt macht das den Wirkungsgrad, also wie viel Energie tue ich rein, verglichen zu wie viel Energie bekomme ich wieder heraus. Im Vergleich zu Batterien relativ schlecht und insgesamt auch sehr, sehr teuer. Also nur da, wo Batterien gar nicht eingesetzt werden können, gibt es Anwendungen für Wasserstoff. Dazu ein Hinweis, wir haben ein YouTube-Video dazu gemacht auf dem Kanal Dr. Watson darüber, wieso Wasserstoff sich für die Mobilität vielleicht nicht lohnt. Damit meinen wir die individuelle Mobilität, also Wasserstoffautos. Auch da gibt es dann den Link in den Shownotes. Wir haben uns jetzt eine Studie angeguckt von der International Renewable Energy Agency, IRENA, zu den Potenzialen von grünem Wasserstoff und verwandten Stoffen. Frau Kempfert, was haben sich die Forscherinnen und Forscher angeschaut und was haben sie herausgefunden?
Ja, es ist eine super spannende Studie, was die Forscherinnen da rausgefunden haben, um das mal das Ergebnis so ein bisschen vorwegzunehmen. Also die haben sich angeguckt, wie der Markt für grünen Wasserstoff bis 2050 sich entwickeln kann als global gehandelten Rohstoff. Aber die haben herausgefunden, dass es überwiegend indirekt gehandelt wird über Ammoniak, Methanol oder die direkte Eisenreduktion. Und dabei ist weniger das natürliche Ressourcenpotenzial so da entscheidend, sondern der Zugang zu günstigem Kapital und auch die Integration von internationalen Regelwerken. Und eine, sage ich mal, faire Finanzierungspolitik, die könnte die globale Energiewende beschleunigen und auch den Entwicklungsländern neue ökonomische Chancen eröffnen. So stellen sie das dar. Was sie gemacht haben, ist so ein globales Kostenoptimierungsmodell für 35 Regionen. Das haben die angewendet für die Produktion aus erneuerbaren Energien, Elektrolyse und die Umwandlung in Ammoniak, in E-Methanol und auch das direkt reduzierte Eisen, Direct Reduction of Iron, und auch die Transportwege über Pipelines, über Schiffe sich angeguckt und den Handel für das Zieljahr 2050. Man muss dazu sagen, die Politik oder auch geopolitische Faktoren, die sind nicht modelliert. Es ist so ein rein technoökonomisches Potenzial, was da abgebildet wird. Und die gucken sich an, wie entwickelt sich die Gesamtnachfrage nach weltweitem Wasserstoff inklusive Derivate. Und die stellen fest, dass der Handelsanteil ungefähr 20% der weltweiten Wasserstoffäquivalenten oder das 20% Wasserstoffnachfrage dann weltweit gehandelt wird und 80% eher lokal. Und gehandelt wird in erster Linie werden die Derivate. Weil aus unterschiedlichsten Gründen, das können wir gleich noch durchgehen, aber daraus ergeben sich eben politische und auch ökonomische Implikationen. Aber so von dem Aufbau der Studie würde ich sagen, also sie schauen sich diesen Handel an, sie haben verschiedene Szenarien, auch inklusive der Finanzierungsbedingungen und auch der Ressourcenunterschiede in den einzelnen Ländern, die sie da unterscheiden und leiten daraus ab, wie der Gesamtbedarf vom globalen Wasserstoff sein wird, wie der Investitionsbedarf sein wird und die einzelnen Handelsanteile, die sich dann sehr unterschiedlich aufteilen. Und gerade der reine Wasserstoff, der geringste Anteil ausmacht, aber Ammoniak der größte und E-Methanol und direkte Eisenreduktion dann die nächsten Komponenten sind. Und ich finde daran sehr interessant, dass es mal aufgeschlüsselt wird. Also einerseits, was sind überhaupt die Potenziale in den einzelnen Ländern und auch die einzelnen, ja, so die Szenarien, die dahinter stehen, dass eben so ein solches kostenoptimierendes Gleichgewichtsmodell unterschiedliche Entwicklungen aufzeigen kann, was Investitionen angeht, was Elektrolyse Kapazitäten angeht, aber auch der Transport und die Speicherung von Wasserstoff.
Ja. Jetzt haben Sie ja schon mehrfach diese verschiedenen Wasserstoffderivate angesprochen. Ammoniak, Methanol und reduziertes Eisen oder direkte Reduktion von Eisen. Wofür braucht man eigentlich diese Derivate? Ich dachte, jetzt braucht man eigentlich nur Wasserstoff.
Ja, also in welchen Bereichen setzt man das ein? Also in erster Linie bei der Stahlproduktion, da geht es ja darum, dass man den Ersatz von Koks im Direktreduktionsverfahren hat und dass dann diese Direct Reduction of Iron, da ist es für die Stahlreduktion wichtig, weil es dann CO2-frei wird. Für die Chemie ist der Grundstoff gerade Ammoniak und Methanol und auch synthetische Kraftstoffe wichtig. Und im Bereich der Raffinerien, also wenn es darum geht, den langfristigen Ersatz auch für fossilen Wasserstoff zu haben, da ist Wasserstoff an sich der grundlegende Faktor, um Klimaneutralität zu erreichen. Im Bereich Verkehr wird man eher Wasserstoff plus CO2 nutzen, also synthetisches Kerosin, welches man aus grünem Wasserstoff und die Beimischung von CO2 erreicht, oder auch Schifffahrt, wo häufig Ammoniak im Einsatz sein wird oder Methanol als CO2-armen Treibstoff und im Schwerlastverkehr auch eher, obwohl man da auch schon sieht, dass vielleicht auch im Schwerlastverkehr Batterien eine Rolle spielen, aber das nur als Randnotiz. Und wenn man jetzt im Energiesystem reinschaut, geht es ja auch darum, dass man einen Langfristspeicher braucht. Da wird eher Wasserstoff wichtig sein oder auch Power to Gas für die saisonale Speicherung, oder dass man auch Backup-Kraftwerke hat, wo grüner Wasserstoff letztendlich dafür da im Einsatz ist. Also deswegen braucht man da unterschiedliche Komponenten sozusagen, die dann in unterschiedlichen Bereichen auch im Einsatz sein können.
Genau, also das sind ja schon viele unterschiedliche Einsatzbereiche. Eisenreduktion für die Stahlproduktion, Methanol für die chemische Industrie. Da habe ich mich sowieso immer schon gefragt, so, wie werden eigentlich da die fossilen Energieträger ausgetauscht, weil man braucht die da ja gar nicht für die Energie, sondern als unter anderem auch als Kohlenstofflieferanten. Mhm. Aber das ist, glaube ich, eine andere Podcast-Folge.
Auch, ja, genau, da könnte man auch nochmal drauf eingehen, das stimmt, ja.
Ja. Mhm. Und dann Ammoniak eher für den großen Verkehr und auch für Chemie. Also Großverkehr meine ich jetzt Transportschiffe und so. Und dann Wasserstoff wirklich für Flugzeuge oder für die Energiespeicherung, wenn ich das jetzt kurz zusammengefasst habe.
Ja, genau. Ja, würde ich so sagen.
Mhm. Ja. Und da haben Sie sich jetzt in der Studie angeschaut, wie groß sind diese unterschiedlichen Bereiche und wie groß ist dann der Markt für diese Derivate. Stimmt das?
Ja, genau, würde ich auch so sehen. Also insbesondere unterscheidet man ja bei den einzelnen Derivaten auch deren, ja, Aggregatzustände, so muss man es ja fast sagen. Also wo Wasserstoff ja eher gasförmig ist, sind die Derivate dann flüssig bei Umgebungstemperatur, auch bei höherem Druck. Es sind unterschiedliche Energiedichten, die da eine Rolle spielen. All das bestimmt am Ende, wie gut man es wo einsetzen kann und transportieren kann. Und deswegen sind eben diese Derivate wie Ammoniak oder Methanol, E-Kerosin oder auch das direkt reduzierte Eisen von Interesse für unterschiedlichste Bereiche, zum Beispiel Ammoniak für die Düngemittelherstellung, Schiffsantrieb oder Methanol für die Chemieindustrie und so weiter. Also E-Kerosin dann für die Luftfahrt und so. Und daraus werden bestimmte Konsequenzen oder lassen sich bestimmte Konsequenzen ableiten, wie und wo man was transportieren kann und welche Anteile für einen Weltmarkt das letztendlich ergeben kann, aber was für Herausforderungen damit auch einhergehen und auch politische Forderungen, die damit einhergehen müssen, damit es überhaupt so funktionieren kann, dass die Märkte sich da entwickeln können. So würde ich es mal, so habe ich es zumindest verstanden, als ich es gelesen habe, dass diese Szenarien auch dafür da sind, einerseits zu erklären, was sind das für Einzelkomponenten, aber andererseits auch, welche technischen und ökonomischen Konsequenzen hat das letztendlich. Mhm.
Genau, und bei dieser Marktanalyse kam denn dann da raus, dass das auch privatwirtschaftlich sich lohnt oder muss das wirklich alles die ganze Zeit subventioniert werden?
Ja, das ist interessant, weil die unterschiedliche Finanzierungsmodelle sich da angeguckt haben in den einzelnen Szenarien und festgestellt haben, in manchen Bereichen spielt es eine größere Rolle, wie gut der Zugang ist zum Kapitalsystem oder wie schlecht und was kann man daraus auch ableiten dann für die politischen Herausforderungen und diese Privatisierung und auch die Finanzierung, sage ich mal, von den einzelnen Komponenten ziehen sie ja auch als Schlüsselfaktor aus der Studie heraus. Also die sagen, dass der Kapitalzugang die Exportfähigkeit stärker bestimmt als die reinen Ressourcenvorteile. Und das macht ja dann schon eine große Rolle aus. Also wenn jetzt in den Entwicklungsländern, in Anführungsstrichen, jetzt in Afrika beispielsweise, Namibia wird hier genannt oder Marokko, die könnten profitieren, wenn die Finanzierungskosten sinken würden, weil die sind dort eben höher. Aber der Zugang jetzt zu erneuerbaren Energien, auch aufgrund der Solareinstrahlung und so, sind natürlich deutlich besser an den Stellen. Und deswegen wird hier gesagt, wenn man die Zugänge auch zu den Finanzierungsmöglichkeiten hätte oder verbessern würde, dann braucht man auch weniger subventionieren im weitesten Sinne. Also natürlich ist es wichtig, dass erstmal der Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommt, dass die Kostensenkung auch durch Skalierung vorankommt und dass es auch eine klare Priorisierung gibt oder auch eine Regulierung, die das überhaupt möglich macht. Die sprechen auch von Zertifizierung und Herkunftsnachweisen in der Studie, damit es überhaupt möglich sein wird, dass ein entsprechender Handelsmarkt sich aufbaut und damit letztendlich auch die Finanzierung ermöglicht wird. Ohne all dieses, so sagen die ja, wird es sehr, sehr schwierig. Sie unterscheiden da eben diese durchschnittlichen Kapitalkosten und die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten an den Stellen. Also wie gut die Finanzierungskosten sind eines Projekts, so muss man es da ja beschreiben, um Kapital, also Eigen- und Fremdkapital bereitzustellen. Und dann zeigt sich, wie teuer es für ein Land oder auch für ein Unternehmen ist, in eine Technologie hinein zu investieren. Also sie beschreiben da eben diese Finanzierungskosten und je höher die sind, desto teurer auch die Finanzierung, desto teurer die Produktion auch vom grünen Wasserstoff und letztendlich die Schwierigkeiten, die auch mit einem solchen Projekt zusammenhängen. Und die Szenarien werden einzeln aufgeteilt. Also einerseits gibt es da die Möglichkeit, dass gesagt wird, oder sie beschreiben das so, dass alle Länder denselben Kapitalkostenansatz haben mit 5%, oder sie unterscheiden, dass jedes Land seine eigene realistischere Kapitalkosten hat, je nach Risiko oder Zinsen und Stabilität. Und dann zeigt sich, wie gut eben Finanzierungsbedingungen sind und dann auch letztendlich den Handel von diesen Derivaten oder auch vom Wasserstoff voranbringen können. Und da ist es dann günstig für finanzierte Länder wie USA, China, Australien, die eher zu Exporteuren werden. Aber es zeigt sich auch in ressourcenintensiven Ländern, wo eben sehr viel Sonne, sehr viel Wind, sehr viel Wasser da ist, wie in Afrika, Nahen Osten und Lateinamerika. Wenn man dort die Finanzierungsbedingungen verbessert, dann können die auch genauso zu exportorientierten Ländern werden. Und deswegen unterscheidet man da werden hier in der Studie die einzelnen Szenarien unterschieden mit entweder hervorragenden Solarressourcen und hohen Finanzierungskosten oder geringeren Finanzierungskosten, aber dafür weniger Solarressourcen beispielsweise, wo dann eher Wasserstoff beispielsweise aus Australien teurer wird, wenn die Finanzierungskosten auch in anderen Ländern billiger werden und umgekehrt. Also ja. Das finde ich ganz interessant an der Stelle.
Was mir natürlich auffällt, ist, wenn wir gerade von Sonneneinstrahlung sprechen, dann ist Europa ja jetzt nicht die Region mit der höchsten Sonneneinstrahlung, vor allem nicht bei uns, sondern wir sprechen, und ich glaube, das kam auch in der Studie raus, vor allem davon, dass es sich in Ländern lohnt, wie Nordafrika, Subsaharan-Afrika, eben haben sie Namibia genannt. Mhm. Heißt das nicht, dass wir uns dann jetzt von diesen Ländern abhängig machen, weil wir deren Wasserstoff brauchen?
Ja, indirekt ist das so, dass wenn wir diese Produkte importieren, dass wir dann deutlich mehr importieren würden, wenn man diesen Szenarien da folgt. Aber in dem Moment, wo es auch leichter wird, dass man praktische Handelswege hat, beispielsweise, wenn diese Derivate ja stärker gehandelt werden können, dass dann die Möglichkeiten bestehen, diese Komponenten dann wieder auch stärker zu importieren. Also ja, die Importabhängigkeit würde sich erhöhen, aber es bedarf politischer Implikationen generell, um das überhaupt möglich zu machen, dass man die Investitions- und Förderpolitiken, die sollte man ja nicht nur auf Wasserstoff selbst, sondern auch auf die gesamten Wertschöpfungsketten auch der Derivate ausrichten, dass man in Europa dann beispielsweise Ammoniak-Terminals braucht, Methanolschiffe oder auch CO2-Abscheidung. Das sind ja Dinge, wo man die Voraussetzungen erst schaffen muss. Aber was ich auch wichtig finde, das sagen die auch in der Studie so deutlich, dass man die Zertifizierungssysteme braucht, um auch die abgeleiteten Produkte erfassen zu können, beispielsweise grünes Ammoniak oder E-Methanol, so wird das hier genannt. Und wenn man Kooperationen hat mit den Erzeugungsländern, wo dann auch die lokale Wertschöpfung eine Rolle spielen kann, dann ist es auch möglich, sich da eben weniger in Schwierigkeiten zu bringen, wenn man importiert. Aber grundsätzlich gesehen kann auch Wasserstoff vor Ort produziert werden, also auch in Deutschland, auch wenn hier weniger Sonne scheint oder Wind weht, sagt die Studie ja auch deutlich, der Handel dieser auch Wasserstoff, aber letztendlich auch der Derivate übersteigt dann niemals 20%. 80% findet vor Ort statt. Also das heißt, auch in Europa, auch in Deutschland wird man Wasserstoff produzieren und dadurch entstehen ja auch Wertschöpfungsketten, die wichtig sind, Arbeitsplätze auch in diesen Bereichen. Aber wichtig ist trotzdem, dass auch importiert wird und dass der grenzüberschreitende Handel möglich sein wird. Und dafür bedarf es eben noch einiger Herausforderungen zu lösen.
Mhm. Ja, jetzt hat die Ampelkoalition damals noch eine Wasserstoffstrategie zu Papier gebracht. Gilt die überhaupt noch? Und wenn ja, sind wir da auf dem richtigen Weg?
Ja, also einerseits, ich glaube schon, dass die gilt. Also zumindest hat ja die jetzige Regierung gesagt, dass sie das weiter umsetzen wird und damit auch die Möglichkeiten schaffen wird. Also weitestgehend gelten diese Empfehlungen noch. Es bedarf aber Nachschärfungen, insbesondere was beispielsweise die Industriecluster angeht, was Stahl und Chemie angeht, mit Wasserstoff, zum Kernnetz, was man ja aufbauen will und bilden will. Ammoniak-Terminals hat man ja teilweise schon gebaut oder will das noch weiter ausbauen. Das entspricht ja auch der Derivata-Cluster-Logik auch dieser Studie. Und auch der Erwartung, dass der Großteil des Handels ja eher über Ammoniak laufen wird oder die Derivate der direkten Eisenreduktion oder E-Methanol. Nachschärfen wird man die deutsche Strategie eher im Fokus, dass man keine Verzettelung hat in den Sektoren, also dass man erstmal die direkten elektrischen Alternativen nutzt, also dass man sich wirklich fokussiert auf die hard to abate, also die wirklich sehr schwer zu emittierenden Sektoren, dass man erstmal anfängt mit der Elektrifizierung von all dem, was geht, dass man eine EU-kompatible Zertifizierung auch zügig harmonisiert, dass man Finanzierungsinstrumente auch skaliert, die ja auch in der Studie hier angesprochen werden, und dass man Partnerschaften so gestaltet, dass auch die lokalen Wertschöpfungen und der Energiezugang gestärkt wird. Das, denke ich, sollte man auch aus dieser Studie ja gelernt haben, dass es so wichtig ist, dass man die lokalen Wertschöpfungen und den Energiezugang auch weiterhin ermöglicht.
Ja. Was man vielleicht an dieser Stelle noch sagen sollte, der Markt, also die Produktion an grünem Wasserstoff, ist derzeit noch extrem gering, so gering, dass der eigentlich nirgendwo eingesetzt wird. Da muss also noch sehr viel passieren. Und deshalb kommt eigentlich, glaube ich, diese Studie genau zum richtigen Zeitpunkt. Da muss jetzt gehandelt werden, damit wir das rechtzeitig auf den Weg gebracht haben, wenn wir bis zur Mitte des Jahrhunderts spätestens klimaneutral werden wollen.
Ja, absolut. Deswegen finde ich die Studie auch wichtig, dass sie anschaut, welche Potenziale gibt es überhaupt. Also genau, wir starten ja praktisch bei Null bei Wasserstoff, aber dass man sich auch nicht verzettelt, dass man nicht nur auf Wasserstoff setzt, sondern auf die Derivate, die ja sehr viele Vorteile haben in der Energiedichte, dass man die Schiffe stärker nutzen kann bei Methanol beispielsweise, auch die LPG-Schiffe oder Ammoniak ja teilweise auch, dass man daher viele Vorteile hat, die energiedichter verpackt sind, eben bei den Derivaten, und die auch global besser handelbar sind und für die Industrieprodukte oder chemische Energieträger direkt nutzbar sind, auch in der Doppelfunktion. Und das finde ich daran wirklich wichtig, dass die Studie ja sagt, 80% des weltweit grünen Wasserstoffhandels bis 2050 findet nicht als Wasserstoff, sondern in Form von Derivaten statt. Und dass man dann darauf auch die jetzige Strategie aufbaut, dass man Ammoniak-Terminals baut und so weiter und die Finanzierungsbedingungen auch dafür ausrichtet, damit man am Ende des Tages auch gut aufgestellt ist und nicht alles doppelt aufbauen muss und letztendlich sich da wieder verzettelt.
Zum Abschluss noch zur Publikumsfrage. Wir haben ja in der letzten Folge über Hass im Internet gesprochen und daraufhin haben wir eine weiterführende Frage bekommen. Dabei geht es jetzt um das Diskutieren im Internet. Und zwar hat uns Doc M. auf Spotify geschrieben: Oft werden Social-Media-Kommentare gepostet, welche einfach alte Narrative immer wieder hervorholen. Gibt es einfach zitierbare Quellen, die man als Antwort auf diese Kommentare ganz einfach verlinken kann? Er gibt auch Beispiele an, zum Beispiel, dass ein Dieselverbrenner die Luft reinigen würde oder dass das Netz kollabiert, wenn wir zu viel erneuerbare Energien benutzen. Und als zweite Frage schließt er noch an, oder Sie, wie unterscheidet Frau Kempfert bei ihrer Recherche wahre Inhalte von Desinformation?
Ja, super Frage. Doc M. auf Spotify, vielen Dank dafür. Ich fange jetzt mal mit dem zweiten an, weil das erklärt das erste auch so ein bisschen. Also jetzt wie ich und wie alle zwischen Fakten und Desinformation unterscheiden sollten, ist als allererstes, ich würde mal sagen, es gibt ein mehrstufiges Prüfsystem, aber als allererstes sollte die Quelle geprüft werden. Handelt es sich da um eine offizielle Institution wie das Umweltbundesamt, Bundesnetzagentur, D-Status, EU-Kommission, Kommission, IPCC oder Fraunhofer Agora, egal was, also es muss eine offizielle Institution sein. Ist es eine peer-reviewed Publikation oder auch eine anerkannte Fachinstitution, also Quelle prüfen, absolut wichtig. Zweitens, Motivlage und auch Interessenlage erkennen, also wer veröffentlicht diese Studie und wer finanziert sie auch, zum Beispiel eine Lobby oder Industrieverband, der die veröffentlicht hat. Gibt es da klare Zielsetzungen? Gibt es da auch oder auch eine ideologische Agenda, die es ja auch bei Lobbyisten gibt? Das ist ja auch deren Job, aber das sollte man erstmal rausfinden. Und als drittes würde ich sagen, ist die Datenbasis nachvollziehbar? Werden die Zahlen auch transparent belegt? Ist die Methode öffentlich zugänglich? Das sollte man auf jeden Fall angucken. Und als viertes noch einen Cross-Check machen. Also mehrere unabhängige Quellen vergleichen. Und der letzte Punkt vielleicht noch, dass man auch eine kommunikative Klarheit hat, also vereinfachen, ohne zu verfälschen. Wenn Zweifel bleiben, lieber erklären, wo Unsicherheiten liegen, statt Positionen zu überzeichnen. Also die Frage kann ich eindeutig so beantworten. Ich prüfe immer, wer was sagt, auf welcher Datengrundlage und mit welchem Interesse. Seriöse Wissenschaft zeichnet sich durch Transparenz, Replizierbarkeit und Offenheit aus. Das ist, glaube ich, ein ganz klarer Hinweis. Und zum ersten Punkt, also auch da klar verlässliche, einfache, zitierbare Quellen gegen typische Energiemythen. Also die Energiemythen nehmen ja kein Ende. Also Diesel reinigt die Luft, das ist ja schon sehr mythenbehaftet, oder das Netz bricht zusammen oder Deutschland allein nützt nichts, und da gibt es ja ganz, ganz viele. Da kann man immer schauen, Mythos, Falschbehauptungen, da gibt es Gegenquellen, also das Stromnetz beispielsweise bricht wegen Erneuerbarer zusammen. Da kann man nachgucken bei der Bundesnetzagentur, die misst die Netzstabilität, die ist in Deutschland extrem hoch. Blackouts sind nicht häufiger geworden, also da gibt es die Monitoringberichte. Oder in Spanien oder Texas sind die Netze wegen erneuerbarer Energien zusammengebrochen, gibt es auch einen Bericht, zum Beispiel von der Agora Energiewende, die Probleme, die es dort gab, die hatten andere Ursachen, fehlende Netzreserve, Gasknappheit, mangelnde Vorsorge und so weiter. Also es waren nicht die Erneuerbaren. Oder der Diesel reinigt die Luft, da gibt es eine Umweltbundesamt, Stickoxid- und Feinstaubstudie. Kein Diesel reinigt die Luft, auch nicht mit Filtern. Die Emissionen von NOx und Feinstaub, die bleiben bestehen. Da gibt es eine schöne Karte, wo man immer nachgucken kann, wie hoch die sind. Oder Deutschland ist nur für 2% Emissionen verantwortlich, das sagt ja sogar unser Kanzler, schrecklicherweise. Also da kann man auch nachgucken, es gibt genügend Studien zum Global Carbon Budget. Deutschland zählt zu den Top 10 Verursachern historischer Emissionen. Also die Emissionen, gerade Treibhausgase, die zählen ja immer, dass sie schon über Jahrzehnte in der Atmosphäre sind. Da sind wir eben Hauptverursacher dieser Emissionen und haben hier letztendlich eine Verantwortung auch und auch eine Vorbildfunktion und so weiter. Und da gibt es ganz, ganz viele weitere Mythen. Windräder töten massenhaft Vögel, Wärmepumpen funktionieren im Winter nicht, ohne Atomstrom geht alles gerade gar nicht und so weiter. Also da kann man sich ganz viel, gibt es unendlich viele Mythen und Falschbehauptungen auch im Internet, aber auch ganz, ganz viele Informationen und Klarstellungen, zum Beispiel vom Umweltbundesamt, vom Fraunhofer ISE, von der Agora Energiewende. Es gibt Infografiken von Klimafakten, da kann man auch sehr empfehlen. Volksverpetzer, Korrektiv. Es gibt auch offizielle Daten-Dashboards von den Energy Charts beispielsweise und andere Smart.de oder Open Energy Tracker und wie sie alle heißen. Also da gibt es wirklich im Internet ganz, ganz tolle und frei zugängliche Informationsquellen, die jeder nachgucken kann, auch DocM auf Spotify.
Ja, das kann ich auch alles genauso unterstreichen. Als Journalist habe ich natürlich die gleiche Aufgabe. Ich muss auch ständig Quellen checken und wir machen das natürlich ganz genauso. Mir fällt dann noch als eine Quelle ein, das Helmholtz-Institut hat, glaube ich, auch eine Seite über Umwelt und Klimamythen und den Antworten dazu.
Und auch eine ganz tolle Seite zu den Umwelteffekten, also auch die Emissionsquellen und so weiter und Wasserknappheit und so weiter. Also die haben auch ganz, ganz tolle Übersichtskarten, Deutschlandkarten, wo man auch mal reinzoomen kann. Das ist auch gerade die Wissenschaftsinstitute, seriöse Wissenschaftsinstitute, die weisen ja auch immer sehr viele Informationen aus.
Genau. Also da gibt es genug zu finden. Vielen Dank für die Publikumsfrage, DocM. Wenn auch Sie eine Publikumsfrage haben, dann schicken Sie uns doch bitte eine E-Mail an klimakompass@22.film oder schreiben Sie es einfach in die Kommentarspalten von YouTube und Spotify. Sie können uns da natürlich auch Feedback geben. Bleiben Sie beim Diskutieren in den Kommentarspalten, bitte freundlich und sachlich. Die nächste Folge kommt am 13. November. Dann nehme ich mit meiner Kollegin Elli Ries und nicht mit mir. Vielen Dank, Frau Kempfert. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern. Empfehlen Sie uns gerne weiter.
Ich danke auch ebenso herzlich und freue mich auf die nächste Folge mit Elli Ries. Und wir hören uns dann in 4 Wochen wieder. Vielen Dank.
Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Klimakompass mit Claudia Kempfert, eine Produktion der 22 Film GmbH Köln. Redaktion und Moderation heute von Dr. Dennis Eckmeier. Alle relevanten Quellen, Referenzen und zusätzliche Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes oder auf YouTube in der Videobeschreibung.